DW Menschen und Märkte.
Bei der Warenhauskette Karstadt stehen tausende Arbeitsplätze auf der Kippe. Die Stimmung ist getrübt, kehrt die Krise zurück und wir feiern unsere Weltmeister. Aber welchen Einfluss hat ihr Erfolg auf die Wirtschaft? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. In der vergangenen Woche ist die Chefin von Karstadt, Eva-Lotta Schöstedt, zurückgetreten. Das hat wieder einmal die Kritik an Karstadt-Eigner Nicolas Berggruen befeuert. Der unternehme gar nichts zur Sanierung und habe noch nichts investiert, heißt es. Und dabei wird er gemessen an der Ankündigung, der Erhalt der Arbeitsplätze habe Priorität. Tatsächlich. Heute hat in einem Zeitungsinterview Karstadt-Aufsichtsratschef Stefan Vandal Veränderungen bei der kriselnden Essener Warenhauskette angekündigt. Sowohl in den Filialen als auch in der Verwaltung könnte es zu Einschnitten kommen. Noch ist aber unklar, welche Standorte es treffen soll. Tausende Mitarbeiter wären wohl betroffen. Jörg Marksteiner berichtet aus Essen.
5 Jahre nach der letzten Pleite beginnt in den Karstadt-Filialen erneut das Bangen. So viel ist klar, die Einschnitte werden heftig sein. Dass der Chef des Karstadt-Aufsichtsrats Stefan Vandal heute per Zeitungsinterview ankündigt, beinahe jede 4. Filiale auf den Prüfstand zu stellen, das kam bei den Mitarbeiterinnen nicht gut an. Bei denen herrsche jetzt helle Aufregung, sagte Betriebsrätin Christina Schubert.
Die Kollegen sind nach wie vor und auch die Kunden total verunsichert. Die verunsichern nach wie vor die Kollegen mit ihren Aktionen.
Noch hat Karstadt nicht verraten, welche 20 Standorte nicht profitabel und deshalb möglicherweise von der Schließung bedroht sind. Ein genauer Sanierungsplan mit Details soll wohl in den kommenden Wochen vorgelegt werden. Auch die Gewerkschaft Verdi kennt noch keine Einzelheiten. Sie wurde von der Ankündigung ebenso überrascht wie die konsternierten Mitarbeiter, die Pläne aber nicht tatenlos hinnehmen wollen.
Wir werden jetzt als regionale Betriebsräte uns Aktionen überlegen und werden dann irgendwas machen. Wir sind schon angefangen damit. Und wir als örtliche Betriebsräte werden unseren Gesamtbetriebsrat unterstützen, dass der Verhandlungen mit der Unternehmensleitung aufnimmt, zwecks Beschäftigungssicherung und Standortsicherung.
Wenn Karstadt tatsächlich fast jede 4. Filiale schließt, dazu wie angekündigt Stellen in der Essener Hauptverwaltung und in der Belieferung, dann könnte das bei aktuell 17.000 Mitarbeitern bedeuten, dass hochgerechnet möglicherweise ungefähr mehr als 4.000 Stellen auf der Kippe stehen. Kommt es zu Filialschließungen, dann gelten in der Branche tendenziell die kleineren Häuser in den mittelgroßen Städten und Nebenzentren als gefährdet. Zum Ärger vieler Kunden.
Ja, ich finde das nicht schön. Also das nimmt hier die Einkaufsqualität.
Ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Weil es geht nur ums Geld machen und die Schließung auch, ob es das bringen wird, ist auch die Frage.
Noch ist aber offen, wie viele Standorte dicht gemacht werden. Sicher geschieht das nicht vorschnell, heißt es in der Branche, denn ein Kaufhaus aufzugeben ist auch für das Unternehmen nicht billig. Allgemein schätzt man, dass pro Standort zwischen 5 und 10 Millionen Euro anfallen, betonte Warenhausexperte Gerd Hessert schon in der Vergangenheit.
Die Schließungskosten sind so erheblich für Sozialpläne, für weiterlaufende Mietverpflichtungen, für Warenabschreibungen, dass das sehr, sehr viel Geld kostet und damit letztlich auch vom Ergebnis her getragen werden müssen.
Das Ergebnis wird bei Karstadt auch in diesem Jahr negativ sein, kündigte der Aufsichtsratschef an. Nötig seien deshalb schmerzhafte Einschnitte, um den, wie er sagte, gesunden Kern nicht zu gefährden. Mit Zuschüssen von Karstadt-Eigentümer Berggruen sei jedenfalls nicht zu rechnen. Und auch mit allen anderen Vertragspartnern werde man über finanzielle Zugeständnisse verhandeln. Ein kurzfristiges Aus drohe dem Traditionshändler aber nicht. Es sei ausreichend Liquidität vorhanden und das wichtige, weil umsatzstarke Weihnachtsgeschäft sei gesichert.
Karstadt-Kaufhäuser sind von Schließung, Karstadt-Mitarbeiter von Entlassung bedroht. Jörg Marksteiner berichtete. Heute hat das ZEW, das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, einen Bericht zur Lage der deutschen Wirtschaft veröffentlicht. Danach ist das Wirtschaftsbarometer zu den Aussichten für die deutsche Wirtschaft deutlich gesunken. Die Börsianer haben offenbar ihren Glauben verloren. Zum 7. Mal hintereinander haben sie ihre Konjunkturerwartungen nach unten korrigiert. Kocht die Krise wieder hoch? Ulla Herrmann aus Frankfurt.
Deutschland behält die Bestnote für seine Kreditwürdigkeit, das dreifache A. Dies bestätigte die amerikanische Ratingagentur Standard & Poor's. Es ist eine Auszeichnung, ähnlich wie die 4 Sterne bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Deutschland steht wirtschaftlich sehr gut da. Wir haben einen sehr guten Arbeitsmarkt, Arbeitslosenquote sinkt, Löhne steigen. Also wirtschaftlich geht es uns im Moment sehr gut.
bekräftigt Edgar Walk, Chefvolkswirt beim Bankhaus Metzler. Andreas Scheuerle von der Deka Bank ist ähnlicher Meinung.
Die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor hervorragend aufgestellt. Wir sind unverändert exportstark. Die Binnenwirtschaft hat schon seit längerem angezogen.
Wie aber passt es dann ins Bild, dass die frischen Konjunkturdaten des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung so trübe ausgefallen sind? Tatsächlich sank der vielbeachtete ZEW-Index im Juli. Es war bereits den 7. Monat hintereinander ein Rückgang. Erneut Chefvolkswirt Edgar Walk.
Ich glaube, das hängt sehr stark mit der Regierungspolitik zusammen. Und ganz klar, Mindestlohn, da hat die Bundesbank ja auch davor gewarnt, dass es Arbeitsplätze kosten wird. Die Unsicherheit über die Energiepreisentwicklung und die Rente mit 63 sind natürlich alles keine Maßnahmen, die jetzt Vertrauen in Deutschland erwecken und die Investitionen der Unternehmen anreizen. Und ich denke, das ist eher der Hintergrund.
Andreas Scheuerle von der Deka Bank hingegen meint,
dass er zurückgegangen ist, kann möglicherweise an den Börsen gelegen haben. Der DAX ist gesunken wegen den Unruhen im Nahen Osten, auch wegen den Wirren um die Banco Espírito Santo in Portugal. Das hat die Börsenlaune gedämpft und wahrscheinlich auch die Laune der Finanzmarktanalysten.
Kritischer ist die Lage in der Europäischen Union. Griechenland, Spanien und besonders Portugal gelten als Sorgenkinder. Die Schieflage der portugiesischen Großbank Espírito Santo hat in der vergangenen Woche die Finanzmärkte erschüttert. Muss man Angst haben, dass auch die anderen Banken in der EU in Schieflage geraten, dass in der EU ein Flächenbrand ausgelöst wird?
Ist sicherlich ein rein portugiesisches Problem oder ein reines Problem dieser Bank. Von daher sehen wir relativ geringe Risiken, dass sich das auf die Eurozone ausbreiten könnte.
Und trotz des schwachen ZEW-Index, auch um Deutschland muss man sich wirtschaftlich vorerst keine Sorgen machen, gibt Chefvolkswirt Edgar Walk Entwarnung.
Also ich denke, wir werden weiterhin moderaten Aufschwung haben. Ja, das wurde etwas zerstört durch die Politik. Und wenn wir aber wieder auf den Reformpfad zurückkehren, in Deutschland, aber auch in den anderen europäischen Ländern, haben wir eigentlich eine sehr positive Zukunft.
Allerdings, für ein Sommermärchen am Aktienmarkt sei es noch zu früh.
Könnte, aber im Moment fällt es schwer, den DAX nachhaltig über 10.000 zu sehen. Ich denke, wir brauchen da noch einige Monate mit starkem Gewinnwachstum der Unternehmen. Und das muss man erstmal abwarten.
Am Donnerstag startet der Software-Riese SAP mit dem Zahlenreigen in Deutschland. Anleger bibbern, dass es zu keinen unerfreulichen Überraschungen kommt.
Deutschland geht es gut, die Stimmung ist es eher nicht. Das ist alles so verwirrend. Ulla Herrmann aus unserem Studio an der Frankfurter Börse hat uns das zu erklären versucht. Sie sind gelandet, die Männer mit dem Adler auf der Brust. In Live-Übertragungen aller Medien auf allen Kanälen ist die Ankunft der deutschen Fußballnationalmannschaft oder kürzer unserer Weltmeister begleitet worden. Jetzt wird wieder gefeiert. Ganz Berlin ist eine Fete, sozusagen. Wir feiern nicht mit, wir arbeiten. Aber wir fragen uns, was hat der Fußball mit Wirtschaft zu tun? Ich meine, abgesehen davon, dass er selbst ein Wirtschaftsfaktor ist. Jeder Bundesligaverein ein mehr oder weniger großer mittelständischer Betrieb zum Beispiel. Mein Kollege Andreas Becker ist der Frage nachgegangen, wie weit Vergleiche zwischen Sport und Wirtschaft tragen und ob das eine das andere beeinflusst.
Es ist nicht überraschend, dass der Sportartikelhersteller Adidas nach dem WM-Sieg der Nationalmannschaft viele Trikots verkauft. Und vielleicht finden sich auch für Duschgel, Papiertaschentücher oder Magerquark mehr Abnehmer, wenn die Produkte mit der Fußball-WM beworben werden. Doch die Aktie von Adidas hat seit Jahresbeginn 20% verloren und der deutsche Aktienindex machte nach dem Erfolg von Rio keine Jubelsprünge. Einige deutsche Medien bemühen sich trotzdem, einen Bezug zwischen dem WM-Erfolg und der Lage der gesamten Nation oder zumindest der Wirtschaft zu konstruieren. Vorbild Deutschland lautet der Titel der Wirtschaftszeitung Handelsblatt und Volkswagen-Chef Martin Winterkorn analysiert den Teamgeist als Erfolgsfaktor. Zitat: Gemeinsam sind wir stärker als im Alleingang. Diese Botschaft kann sich auch jedes Unternehmen ins Stammbuch schreiben, so Winterkorn. Und ein Handelsblatt-Journalist behauptet, es geht ein Ruck durchs Land und das ganz ohne Rede eines Bundespräsidenten. Wie dieser Ruck genau aussieht und vor allem, wie er sich wirtschaftlich auswirkt, ist jedoch kaum zu belegen. Beispiel Spanien. Dessen Nationalmannschaft wurde 2008 und 2012 Europameister und 2010 Weltmeister. Seitdem ist die spanische Wirtschaftsleistung eingebrochen und die Arbeitslosigkeit auf Rekordhöhen gestiegen. Daraus jedoch zu folgern, dass die Fußballerfolge der spanischen Wirtschaft geschadet haben, ist ebenso falsch wie vom deutschen Sieg eine Belebung der Konjunktur zu erwarten.
Unserer Einschätzung nach handelt es sich bei diesen Zusammenhängen mehr oder weniger um Scheinkorrelationen. Das ist ein schönes Wort aus der Statistik, was dann eben meint, dass Dinge zeitgleich passieren, aber nicht wirklich kausal miteinander zusammenhängen,
sagt Holger Bahr, Volkswirt der DekaBank. Wer jetzt glaubt, dem Mann fehle einfach die Leidenschaft für Fußball, der täuscht sich. Bahr ist Fußballfan und er stellt mit seinem Team vor großen Ereignissen sogar aufwendige Modelle, um den Gewinner eines Turniers vorauszusagen. Trotzdem glaubt er, dass es keinen direkten Bezug gibt zwischen dem Abschneiden einer Fußballmannschaft und der Wirtschaft eines Landes.
Für Mannschaften, die nicht Ausrichter einer Weltmeisterschaft sind, sind ja die tatsächlichen realwirtschaftlichen Faktoren erst einmal sehr begrenzt, wenn man vielleicht von Eiskonsum, Bierkonsum oder dem Absatz von Trikots mal absieht. Ansonsten müsste man tatsächlich ja davon ausgehen, dass ein Ruck durch ein Land geht und dass dann plötzlich alle Investitionspläne bei Unternehmen oder alle Einkommensperspektiven von Haushalten substanziell verändert, im Fall von Deutschland jetzt beispielsweise verbessert. Und ich glaube, wenn wir Anfang August auf den Gehaltszettel schauen, dann steht da ziemlich Ähnliches wie im Juli. Und auch die Unternehmer, die dann investieren und zukünftige Nachfrage suchen, die werden dann feststellen, dass sich die Welt auch nicht wesentlich verändert hat.
Die deutsche Bundesregierung bleibt nach dem Erfolg der deutschen Mannschaft in Brasilien zurückhaltend, zumindest was den Konjunkturausblick angeht. Derzeit bleibt es bei unseren Prognosen, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Und die Gesellschaft für Konsumforschung GfK stuft den Einfluss der Fußball-Euphorie auf die Kauflaune der Deutschen als gering ein. Für DekaBank Volkswirt Bahr ist das nicht überraschend, aber auch nicht wichtig.
Deutschland geht es im Moment gut, im ökonomischen Sinne. Wir haben eine sehr niedrige Arbeitslosenquote, einen beneidenswert starken Arbeitsmarkt. Und insofern ist es vor diesem Hintergrund ja gar nicht notwendig, uns aus irgendeinem Tal der Tränen herauszuziehen.
Fußball taugt also normalerweise nicht, um eine ganze Volkswirtschaft zu beleben. Und auch die mathematischen Modelle, die Holger Bahr und andere Ökonomen entwickeln, um den Ausgang einer Weltmeisterschaft vorauszusagen, sind nicht unfehlbar. Bahrs Tipp vor der WM: Brasilien wird Weltmeister.
Ja, so ist das beim Fußball. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber was haben wir hören müssen? Es gibt keinen nennenswerten Bezug zwischen Fußball und Wirtschaft? Dann lassen wir es eben. Wir legen den Stift hin und feiern lieber mit. Matthias Wenke in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich zuvor noch für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.